wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Breakfast at Manu Spiels heute mit einem sehr lieben Menschen, den ich schon wieder zu Gast habe. Guten Morgen, Daniel.
Guten Morgen, Manu.
Du bist der Daniel. Du warst schon mal kurz da. Sag vielleicht nochmal trotzdem einen Satz, wer du bist.
Ich war schon zwei, dreimal, glaube ich, inzwischen da. Genau, ich bin der Daniel. Ich arbeite für das Branchenmagazin Gamesmarkt, also ein Fachmagazin für die Spielebranche. Und ja, darüber hinaus finde ich Spiele auch privat ganz nett.
Kann man so sagen, ja. Wir haben uns ja auf der Gamescom jetzt auch endlich mal in echt kennengelernt, was ich immer sehr schön finde. Es ist für mich eigentlich mit der Hauptgrund, auf die Gamescom zu fahren, neben den ganzen Spielen, die ganzen Menschen auch zu treffen. Und als dann bekannt wurde, da schließt sich nämlich der Kreis, auf der Gamescom gibt es eine Jury, die die besten Spiele der Gamescom wählen soll. Da war unter anderem auch dein Chef dabei, waren auch einige Menschen dabei, die hier schon im Podcast dabei waren, wie der Jo Hesse zum Beispiel von Spieletipps oder unser guter Blogger-Freund, der Jens Quentin. Mhm. Und die haben entschieden, dass das Spiel, über das wir jetzt heute reden wollen, das beste Spiel der Gamescom war.
Ja, nicht nur das, sondern das hat ja wirklich in drei Kategorien gewonnen. Also, und das war, ich habe jetzt nicht überprüft, aber Bethesda behauptet, das wäre das erste Mal in der Geschichte überhaupt, dass ein Spiel in so vielen Kategorien gewonnen hat.
Also sprich nicht nur Best of Gamescom allgemein, sondern eben auch Best PS3-Game und bestes Xbox-Spiel.
Genau, also im Prinzip alles, was nicht Family Entertainment, Online, Multiplayer oder Mobile Games ist oder so, was die anderen Kategorien sind, da hat es nicht gewonnen.
Weißt du, wer PC gewonnen hat? Da war es nämlich auch nominiert, natürlich.
Weiß ich leider nicht auswendig. Bin überfragt. Schlecht vorbereitet.
Also auf jeden Fall sehr viele Vorschusslorbeeren. Man konnte es auf der Gamescom ja anspielen, nicht nur im Pressebereich, wo du es auch eine Stunde gespielt hast. Ich habe es auch in der Halle gesehen. War ein sehr großer Stand. Liegt ja auch sehr nahe, weil es wirklich bald rauskommt. Und sind die Vorschusslorbeeren gerechtfertigt?
Also meiner Meinung nach vollkommen. Ich weiß, das ist unheimlich langweilig, sowas zu behaupten, weil wenn man dann sagt, ja, war mein Spiel der Messe und dann ist das, was sowieso überall mit Preisen und sonst irgendwas überhäuft wurde, dann klingt das immer so, naja, der rennt halt eh nur dem Trend hinterher, findet halt das toll, was alle anderen toll finden. Und hat halt nicht für sich noch so ein Spezialding ausgekramt. Aber ich fand das wirklich, also ich hatte das ja vorher schon mal gesehen bei einer Präsentation, ohne es selber anzuspielen, sondern da wurde es uns nur vorgespielt und was drüber erklärt. Und das hat mir da schon sehr gut gefallen, aber da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil bei so Sachen, wo einem dann was gezeigt wird, da wird einem dann natürlich nur das Sahnestückchen präsentiert und man weiß dann nicht, wie wird sich das im Endeffekt spielen oder funktioniert das dann wirklich alles so, was sie dann sagen, wie es funktionieren wird. Und wenn man dann tatsächlich mal selber anspielen kann, kann man natürlich auch viel überprüfen. Und da muss ich sagen, das Spiel hat alles, was ich mir bisher davon gehört habe, wurde nicht enttäuscht. Also und was noch dazu kommt, ich finde, das hat, und das habe ich auch so in Gesprächen mit anderen Kollegen und mit Leuten, die ich auf der Messe getroffen habe und so allgemein, wenn man mal so in die Branche hineinhört, hat dieses Spiel irgendwie eine unheimlich hohe Sympathie von vornherein, weil es mal in dieser wir machen nur Fortsetzungen, immer nur das Gleiche und viel hat man halt schon gesehen und auch Neuankündigungen, die kamen auf der Messe, waren dann doch immer so, ah, das ist ja wie das und das. Und irgendwie bei Dishonored fällt mir das sehr, sehr schwer, das irgendwie mit irgendwas zu vergleichen. Weil natürlich, klar, sie nehmen Versatzstücke aus verschiedenen anderen Spielen, aus Spielen, die sie selber irgendwie gemacht haben, also der Lead-Designer, dieser Harvey Smith, der hat ja auch bei Deus Ex und Thief mitgearbeitet und natürlich nimmt er dann Sachen, die er selber schon mal irgendwo so genommen hat, nimmt er da auch wieder mit auf.
Aber, dass dieser Smith dabei ist, ist aber auch der einzige Hoffnungsschimmer gewesen, wenn man sich jetzt mal nur die Fakten anschaut. Das Spiel wird von den Arcane Studios entwickelt und wenn man sich so die Vita von denen anschaut, darf man schon so ein bisschen zweifeln, ob die Vorschusslorbeeren so gerechtfertigt sind. Die haben davor Arx Fatalis gemacht und Dark Messiahs of Might and Magic.
Zwei hervorragende Spiele.
Ja, der Dark Messiah war ja schon ein bisschen durchwachsen, aber so die Grundideen fand ich auch ganz cool und haben bei Bioshock 2, glaube ich, so ein bisschen später ausgeholfen. Ansonsten hatten sie, glaube ich, nur Projekte, die gecancelt wurden. Also,
ja, das war das Problem. Die hatten zuletzt irgend so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, so ein, sollte so eine Verknüpfung aus Singleplayer, Multiplayer, Dystopie, modernes Paris, also so ein bisschen, fast ein bisschen Remember Me, bloß dass es noch mehr an Multiplayer und Singleplayer verknüpfen sollte. Also,
war das dieses The Crossing, oder?
Genau,
das war's. Was in den Trailern unglaublich geil aussah, wo ich mich jahrelang drauf gefreut habe und leider nie erschienen ist. Und das andere Projekt war irgendwas im Half-Life-Universum, dieses Return to Ravenholm, was leider auch gecancelt wurde.
Ja, genau.
Naja.
Also gut, ich glaube, da weiß man immer nicht, da woran ist man auch nicht zu sehr drin, was dann da schiefgegangen ist, ob der Publisher einfach dann das nicht mehr für vermarktbar hielt oder ob das wirklich an der Qualität lag. Da muss man immer vorsichtig sein, ja, dass man so ein Studio gleich dann abschreibt.
Um Gottes Willen, nein. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, diese Einflüsse von Thief sind natürlich sehr, sehr stark zu spüren. Das Spiel hat ja dieses Versprechen, dieses Grundversprechen, dass man diese Lösungswege, die man dann finden kann, auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weisen lösen kann. Das hatten wir ja auch in dem Gamescom Roundup-Podcast schon ein bisschen besprochen. Da wollen wir jetzt nicht mal nochmal so genau drauf eingehen, dass man eben auch auf zwei, drei verschiedene Arten diese Sachen finden kann. Du hast es jetzt circa eine Stunde angespielt, glaube ich.
Ungefähr eine Stunde, ja. Also da kann ich vielleicht noch bevor ich es angespielt habe, einen kleinen Schwank erzählen. Ja, und zwar, ich habe den Harve ja schon auf einem Event vorher irgendwie kennengelernt und da hatten wir uns irgendwie noch kurz unterhalten. Dann habe ich ihn eben auf der Gamescom in diesem Business-Stand, da gibt es ja dann immer so, also für Leute, die sich nicht auskennen, diese Business-Stände sind natürlich immer viel heller und viel, viel nüchterner als die im Consumer-Bereich.
Und leiser.
Und leiser, obwohl es da auch schon manchmal ganz schön laut zugeht. Und da ist dann meistens so eine kleine Sitzgruppe, wo halt Leute dann einfach irgendwie Geschäftsmeetings abhalten oder Interviews führen oder sich da einfach nur warten, dass sie dann jetzt demnächst an ihr Interview ran können oder an die Spielgeräte. Und da gibt es auch immer so eine kleine Bar meistens, wo man dann irgendwie Kaffee und Getränke sich holen kann. Und ich habe da auf ein Interview gewartet und dann hat der Mitarbeiter von Bethesda gesagt, ja, dann hol dir erstmal einen Kaffee, die brauchen noch ein bisschen, musst noch ein bisschen warten. Und dann habe ich mich dahingestellt und dann stand auf einmal der Harvey neben mir und dann habe ich ihn halt angesprochen, haben wir uns kurz unterhalten und er hat sich sogar an mich erinnert, also ich bin dann doch nicht so arrogant, dass ich dann jetzt der Meinung bin, jeder Entwickler müsste sich an mich erinnern, nur weil ich ihn irgendwie einmal irgendwo getroffen habe.
Bei deinem Aussehen, ich bitte dich.
Ja, gut, aber trotzdem, also die sind natürlich diese Pressetouren, die dann machen, da sind die irgendwie haben die fünf Events, wo sie 100 Leute pro Event treffen, also da erinnern sie sich nicht mehr an jeden einzigen. Aber er hat sich aber tatsächlich
ganz erinnert. Ganz kurz, wenn du dabei bist, sollten wir eigentlich Videopodcasts machen. Das steigert die Einschaltquoten, glaube ich.
Echt? Ich glaube, das sollten wir einmal probieren, um dann zu sehen, dass ab da dann irgendwie alle Leute entsetzt abschalten.
Jetzt haben wir alle neugierig gemacht, wie du aussiehst.
Achso, okay, ja. Genau, und da habe ich eben, und dann habe ich, hat sich an mich erinnert, und jetzt ist wieder ein Thema, wo du wieder Begeisterungssprünge machen wird, weil wir haben uns nämlich damals in der Tat über russische Literatur unterhalten. Da hat er sich dran erinnert, er hat gesagt, ja stimmt, du warst doch der mit der russischen Literatur, und da haben wir uns so unterhalten, und dann kamen wir auf Dishonored, und dann habe ich gesagt, ja, da ist ja richtig was los auf der Messe, die Leute standen ja schon am Donnerstag irgendwie 2 Stunden an, um das zu spielen, und das ist für den Donnerstag, der immer noch traditionell eher der ruhigere Tag ist auf dem Showfloor, schon durchaus eine Menge, und da hat er gesagt, ja, er freut sich auch wirklich auf den Feedback der Leute, weil, und das fand ich jetzt eine ganz lustige Sache, weil er gesagt so, ja, in letzter Zeit hat er dann doch irgendwie ein paar so anderen Spielen mitgemacht, und dann sagte er, ja, machen wir uns nichts vor, die waren scheiße. Und das kommt dann doch eher selten vor, dass Entwickler dann so offen reden und sagen, ja, also das, was ich vorher gemacht habe, war echt ein Mist. Und da sagt er jetzt so, dass er jetzt endlich mal wieder ein Spiel hat, wo er gerne in dem Team arbeitet und auch ein Team hat, wo er sagt, die Leute spielen gerne ihr eigenes Spiel. Und das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen für eine Entwicklung, wenn die Entwickler selber noch Spaß dran haben, ihr Spiel zu spielen. Und
unbedingt, ja. Was wohl auch sicherlich an dieser Offenheit liegt, die das Spiel einem erlaubt.
Richtig. Also ich habe es dann, als ich eine Stunde gespielt habe, habe dann tatsächlich mal versucht, 2, 3 verschiedene Lösungswege auszuprobieren und die haben alle funktioniert. Also es war, einmal habe ich mich einfach, also man muss so einen Maskenball infiltrieren, das habt ihr wahrscheinlich in dem anderen Podcast schon besprochen. Und ich bin einmal einfach als normaler Gast hingekommen und habe dann vor dem Eingang irgendwie so eine Eintrittskarte am Boden gefunden und die kann man dann dem Wachmann zeigen und der lässt einen dann einfach rein und dann ist man quasi so als vermeintlich geladener Gast einfach auf dieser Party. Oder Im zweiten Anlauf habe ich dann einfach, bin ich ins Wasser gesprungen, weil man kommt mit so einem Schiff auf so einem Kanal an, also so ein kleines Motorboot, mit dem man da ankommt. Und dann habe ich mich im Wasser in so einen Fisch verwandelt. Also man kann ja andere Personen, Tiere übernehmen. Und bin dann als Fisch unten durch die Kanalisation reingeschwommen und dann von unten durch den Keller reingekommen. Und es hat auch problemlos funktioniert. Und ich bin mir aber sicher, es gibt sicherlich noch mehr Wege. Also in irgendeinem Vorschauvideo habe ich dann gesehen, dass die Leute übers Dach irgendwie über den Balkon reingekommen sind. Also das ist, glaube ich, das macht viel des Reizes dieses Spiels aus, dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe es jetzt einmal geschafft, aber das müsste doch auch noch gehen oder so müsste man es auch noch probieren können.
Und so wie ich es verstanden habe, sind diese Möglichkeiten ja auch nicht ausgeschlossen. Also ich glaube, dass es auch dann wieder Videos geben wird, wo Leute Sachen machen, wo die Entwickler gar nicht dran gedacht haben, dass das auch geht.
Mhm, genau.
Oder hattest du das Gefühl, das sind wirklich nur jetzt irgendwie drei verschiedene Pfade?
Nee, ich glaube, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, weil man ja auch, man kann ja dann zum Beispiel als Fisch durch die Kanalisation, dann kommt man durch den Keller rein und dann kann man trotzdem das Ballern anfangen. Ja, oder man kann dann weiter schleichen. Also ich glaube, das ist halt so die Anzahl an Möglichkeiten ist wirklich fast unendlich, weil man kann ja dann trotzdem nochmal wieder, selbst wenn man drin ist, gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man dann drin weitermacht. Und man muss dann so ein Attentat machen auf die Hausherrin und wenn man dann reinkommt, dann sagen die, ja, wir haben heute so eine tolle Partyüberraschung. Das sind nämlich drei Schwestern und die sind alle verkleidet und wir verraten nicht, wer die echte ist. Und dann ist natürlich für dich so, ja, toll, super, wen muss ich jetzt da umbringen? Und dann ist die Aufgabe für dich, rauszufinden, wer ist jetzt das tatsächliche Ziel.
Genau, das hatte der Kuro auch erzählt, dass man dann im Prinzip, er hatte, glaube ich, dann jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, bring sie zu mir. Und dann hat sich irgendwie rausgestellt, das war irgendwie ein Stalker, der die dann entführt hat. Aber die Mission war trotzdem geschafft, weil die Dame halt weg war.
Genau.
Und was also mir dann auch jemand erzählt hatte, dass er einfach blutrünstig alle drei umgebracht hat. Und das war dann, er hat dann zwar Konsequenzen gespürt, ja, so nach dem Motto, dann ist Riesenaufruhr, aber die Mission war trotzdem erledigt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es so diese Bandbreite haben kann.
Genau, also ich habe es ganz anders gemacht und ich habe es auch lustigerweise noch nirgendwo rausgefunden, also zumindest was ich so gehört habe, hat es niemand so gemacht. Und zwar findet man oben in einem, in ihre Gemächer, wenn man sich schleicht, dann findet man so Briefe und in einem Brief steht dann eben, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, hier ist dein rotes Kleid für den Verkleidungsball heute Abend. Und dann weißt du schon, ah, okay, die im roten Kleid ist es. Und dann findest du noch weitere Briefe, wenn du so eine Truhe von ihr knackst mit so Tagebucheinträgen und irgendwie, dann kommt wohl raus, sie ist wohl, sagen wir mal so, sie lässt sich gern verführen von gut aussehenden Männern. Und da kommt natürlich ich jetzt wieder ins Spiel, da habe ich sofort gemerkt, dann sprichst du sie halt einfach mal an. Dann habe ich sie angesprochen und dann entsteht so ein kurzer Dialog und dann kann man sie eben angraben und dann sagt sie, ja, lass uns doch irgendwo hingehen, wo es ein bisschen, oder ich glaube, du kannst das vorschlagen, lass uns doch hingehen, wo wir ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Und sagt sie, ja, tolle Idee. Und dann nimmt sie dich quasi mit in ihre Gemächer nach oben. Mhm. Und da bist du natürlich von allen Wachen und von allen neugierigen Blicken geschützt und dann habe ich sie einfach oben in ihrem eigenen Gemach dann irgendwie umgebracht und habe sie in die Wanne gelegt und dann das Wasser angemacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, ob das dann quasi als dass sie dann in der Wanne ertrunken ist, erkannt wird. Das war mir dann nicht ganz klar, ob das Spiel das dann irgendwie wirklich so erkennt. Aber zumindest konnte ich dann relativ unentdeckt wieder rausmarschieren, weil ja keiner gesehen hat, was passiert ist. Und irgendwann später wurde dann erst die Leiche entdeckt.
Aber es geht schon in der Regel, die Missionen gehen schon meistens darum, jemanden auszuschalten oder zu ermorden, weil ich irgendwie gehört habe, man kann auch das Spiel komplett durchspielen, ohne jemanden umzubringen. Was ich ja bei Deus Ex sehr genossen habe, dieses Achievement mir zu holen.
Ja, aber selbst bei Deus Ex musste man ja die Bossgegner umbringen. Also selbst
ja, das war ja dieser große Bruch, das ignoriere ich.
Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie damit meinen, man muss wirklich keinen umbringen. Man kann natürlich die Morde teilweise so geschickt tarnen, dass sie eben keine, also dass du keinen wirklichen Mord begehst. Also indem du dann zum Beispiel sagst, du stürzt jemanden aus dem Fenster oder sowas.
Dass es nach einem Unfall aussieht.
Genau, dass es wie ein Unfall aussieht. Diese Mordziele muss man aber schon, die müssen auf jeden Fall sterben. Also das heißt, man kann natürlich versuchen, alle Unschuldigen zu vermeiden und eben nicht, um nochmal auf diesen Maskenball zurückzukommen, wo man dann eben diese drei Schwestern hat und man nicht genau weiß, welches das echte Ziel ist. Man kann natürlich auch einfach alle drei umbringen, dann ist es auch erledigt. Aber dann hat man natürlich auch Unschuldige umgebracht. Und das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob man tatsächlich alle, also ob man nie keinen einzigen umbringen kann. Also diese Attentatsziele muss man schon immer umbringen, weil das ist ja das Missionsziel.
Genau. Was ist denn diese grundlegende, warum ist es überhaupt so ein Mörder? Also was, warum hat er diese Aufgabe, so ein Assassine zu sein?
Ja, das ist ja das Spannende, dass das eben die Story ist und über die Story weiß man eben noch sehr, sehr wenig. Mhm. Also ich finde das aber auch gut, weil man will es ja dann schon noch irgendwie so erleben können. Und sagen wir mal so, bisher ist nur bekannt, dass dieser Corvo vorher ein Leibgardist der Kaiserin war und dann gab es so einen Staatsputsch und dem Corvo, also die Kaiserin wurde umgebracht und dem Corvo wurde dieser Mord angehängt und dafür sitzt er dann im Gefängnis und dieser Outsider ist irgend so eine mysteriöse, übernatürliche Figur oder beziehungsweise er hat übernatürliche Kräfte und die gibt er diesem Corvo, damit er dann Leute umbringt, die offenbar tragende Persönlichkeiten in diesem neuen Regime sind. Also das hat mich alles so ein bisschen an V wie Vendetta erinnert. Mhm. Aber was jetzt die genaue Story ist und was das Ziel des Spiels ist, das kann ich dir leider nicht sagen, das weiß ich auch nicht.
Ja. Nee, ich dachte, aber, vielleicht hast du noch ein bisschen was rausgefunden.
Naja, ich sag mal, ich komme nochmal auf die russische Literatur zurück, die ich mit Harvey gesprochen habe, weil ich habe da nämlich drüber gesprochen, dass in russischen Dystopien, also so diese Metro-Romane oder diese Wächter der Nacht und Wächter des Tages oder was gibt es noch für andere Beispiele, so, oder sagen wir so, in allgemein habe ich immer mit meinem rudimentären Wissen über solche Welten, habe ich immer das Gefühl, in russischer Literatur ist es so, dass die Welt am Ende, am Anfang kaputt ist und sie bleibt auch kaputt. Also das heißt, bei Metro geht es gar nicht darum, danach dann irgendwie die Welt zu retten, sondern da steht was anderes im Vordergrund und die Welt ist am Ende genauso zerstört und korrupt und dystopisch, wie sie am Anfang war. Und in amerikanischen ist es ja oft so, dass du dann der Weltenretter bist, der dann das böse Regime besiegt und dadurch alle Menschen dann in Freiheit am Ende sich an den Händen halten und über die Straßen tanzen. Mhm. Und da habe ich dann eben den Harvey gefragt, was ist denn dein, bist du eher der Anhänger der russischen Literatur oder eher der Amerikaner? Und dann hat er gesagt, naja, er will jetzt nichts über das Ende verraten, aber sagen wir mal so, er ist schon auch ein Fan von dieser russischen Sichtweise, ohne das jetzt auf Dishonored zu beziehen. Also er wollte da dann offensichtlich nicht so viel zu verraten.
Aber das spürt man dem Spiel ja auch schon an, was man bis jetzt schon so gesehen hat, dass es schon sehr düster und dreckig auch zugeht. Das Setting finde ich auch sehr faszinierend. Es ist ja so Ende 19. Jahrhundert, so ein bisschen London-Flair. Überall sind die Ratten, die Pest spielt auch eine Rolle. Schon ein sehr, sehr geiles Setting für so ein Spiel.
Das Setting ist unglaublich abstoßend, aber zugleich faszinierend. Also wenn ich diesen Maskenball mal kurz beschreiben darf, da ist wirklich so, dass du sagst, also das hat mich so erinnert an das Ende des Römischen Reichs. Also nicht, dass ich jetzt dabei gewesen wäre, aber was man da so mitbekommen hat, so diese völlig dekadente, ausschweifende Lebenskultur, also mit gigantischen Essensbällen und Essen mit irgendwelchen ekelhaften, gebrutzelten Tieren, die noch so verkrümmt auf dem Teller liegen und so diese...
Redest du jetzt von der Ubisoft Party? Ach nee.
nice play. Well played.
Du musst kurz dazu sagen, da gab es Heuschrecken zu essen auf der Far Cry Party, auf der Gamescom.
Ja. Mehlmaden. Aber du hast sie ja gar nicht gegessen. Du hast dir noch gar davon geholt und hast den immer verteilt. Gesagt, hier, probier mal.
Nein, die waren großartig. Ich fand die echt lecker. Ich würde die Heuschrecken öfter essen.
Alles klar, okay. Dann rufen wir doch mal bei Ubisoft an und sagen, Manu möchte ab jetzt keine Belegexemplare von Spielen mehr haben, sondern nur noch Heuschrecken und Mehlmaden.
Also die Heuschrecken waren besser als das Hähnchen.
Gab's
das war wirklich lecker. Ja.
Spanferkel habe ich gegessen.
Also ganz ohne Witz jetzt, die Heuschrecken waren wirklich gut. Die Maden muss ich jetzt nicht nochmal unbedingt essen, diese Mehlwürmer, aber die Heuschrecken waren echt super knusprig. Gut, aber...
So, die schmecken so ein bisschen nussig tatsächlich.
Ja, unbedingt.
So Knabberzeugs.
Ne? Echt gut. Ja.
Genau, um aber nochmal zurückzukommen auf die Party auf die Party in Dishonored, das ist unglaublich, also dieser dekadente Reichtum und draußen vor der Tür sterben die Menschen so ungefähr, also dieses, denen geht's total dreckig und die High Society feiert sich aber selbst in einer völlig überdrehten Reichtum und das finde ich eine unglaublich faszinierende Welt oder da stehen dann auch so Leute mit so Bauch, also die haben dann im Prinzip wie so ein Grammophon vorm Bauch hängen und die machen halt die Musik und stehen dann immer so da und spielen da halt dran und wenn du dann eine Schießerei anfängst, dann ist es so, dass die diese Bauchläden offenbar gleichzeitig, das weißt du aber am Anfang nicht, als wie so Ultra, so Schallwellenmaschinen funktionieren. Also das heißt, die stellen sich dann dahin und fangen an und dann kriegst du auf einmal so, das Bild wird schwammig und als ob du Kopfschmerzen hast, also die Figur, und du hast dann auch keine magischen Kräfte mehr. Das heißt, du kannst dann nicht irgendwie diese Teleportationsfähigkeiten nutzen und kannst auch nicht diese in andere Personen reingehen. Und also wo ich mir auch gedacht habe, wie kommt man denn auf sowas Absurdes? Und das ist natürlich, also ich glaube, man kann in diesem Spiel so viel entdecken, was man am Anfang überhaupt nicht denkt. Also
hat diese Maske eigentlich diese magischen Fähigkeiten, die er hat, oder wie, da weiß man da schon was drüber?
Nee, er kriegt ja am Anfang so ein Tattoo, also wenn man den ersten Trailer angeguckt hat, dann sagt er doch so, ja hier, Corvo, nimm dieses Zeichen, und er hat dann in der Handfläche so ein glänzend, also so ein leuchtendes Tribal, was irgendwie so eine magische Kraft ist, und das kriegt er von diesem Outsider. Und diese Maske hilft ihm, glaube ich, dabei, weil die Maske halt dann sowas wie diese Nacht, du hast dann so eine, wie so die Eagle Vision bei Assassin's Creed, dass du dann sehen kannst, welches ist das Attentatsziel, wohin gucken die Leute, haben die schon gemerkt, dass ich da bin oder nicht, und ich glaube, das heißt, er hat so eine Mischung aus übernatürlichen Fähigkeiten, die er einfach bekommen hat von diesem Outsider, und zusätzlichen, sagen wir mal, Steampunk-Gadgets, die er durch diese Maske hat. Also, ich glaube, so eine Mischung aus beiden.
Wird, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Produktion. Auch sehr hochwertig die Sprecher. Ich habe jetzt mal geguckt, Susan Sarandon spielt irgendwie eine Hauptrolle, Michael Madsen spielt mit, und für dich hier als Star Wars Fan, Carrie Fisher spricht die Lautsprecherdurchsagen im Spiel, also Princess Leia.
Aber das ist ja auch geil, wenn du jetzt dann irgendwie Carrie Fisher, der ihrem Agenten, haben sie bestimmt auch gesagt, ja, die kriegt eine Hauptrolle, die wird...
Und dann spricht sie die Lautsprecherdurchsagen.
Was muss ich jetzt hier sagen? Ja, nur die Lautsprecherdurchsagen. Das ist ja auch geil. Aber ja, stimmt, aber die ist tatsächlich öfter mal so lustigerweise wie diese ganzen oder einige von den Star Wars, wie auch der Mark Hamill, der ja immer den Joker spricht in den Batman-Spielen, und also da sind ja, die sind ja nicht völlig weg vom Fenster, also auch wenn
Mark Hamill spricht viele auch öfter in Computerspielen, ja.
Deswegen. Nee, also ich kann für mich sagen, ich war von Anfang an angefixt von diesem Spiel, aus zwei Gründen, weil es echt mal was völlig Neues ist, wo ich sage, wow, das habe ich so vorher noch nie gesehen, und zweitens, weil ich einfach sowieso ein Fan von so Schleichspielen und Assassinenspielen mit, wo es eben nicht nur darum geht, dein Ziel irgendwie wegzubekommen, sondern auch der Weg ist das Ziel, also Hinweise sammeln, unterwegs sein und dann versuchen, den möglichst effizienten und geschicktesten Weg zu finden. Und sowas mag ich grundsätzlich, und deswegen ist, glaube ich, Dishonored genau mein Spiel.
Ja, meins auch. Also ich freue mich auch wahnsinnig drauf. Es sieht nach genau der richtigen Mischung aus. So, dass es noch nie da gewesen ist, ist natürlich schwierig heutzutage noch zu sagen. Natürlich erkennt man ganz viele Elemente aus anderen Spielen, von Thief, von Deus Ex, von Half-Life natürlich auch Elemente dabei, und es, aber so als Gesamteinheit würde ich dann doch wieder sagen, dass es sehr unique ist.
Ja,
es wirkt, glaube, nicht so zusammengeklaut, wie es jetzt im ersten Moment klingt.
Genau, also ich glaube auch, die mit neu meine ich eben so, keine Ahnung, Far Cry 3, Assassin's Creed 3 und Medal of Honor, und klar, alles für sich tolle Spiele, aber man weiß eben eigentlich schon, was man bekommt, und man kennt das schon, und ich habe irgendwie bei Dishonored noch so das Gefühl, das ist noch so ein Spiel, was mich überraschen kann. Also wo ich dann, während ich das Spiel, mir noch denke, wow, toll, damit habe ich noch gar nicht gerechnet, dass da sowas drin passiert. Und
Schön. Kommt im Oktober, gell? 12. Oktober.
Also Oktober, das genaue Datum da.
12. Oktober,
ja. Ja, okay, dann, wenn du das sagst. Dann
und ungeschnitten, das finde ich ja auch nicht schlecht. Ich hoffe nur inständig jetzt, dass die keine deutsche Synchronisation, beziehungsweise zumindest die englische auch auswählbar haben bei den Sprechern. Das ist natürlich immer mein größter Wunsch.
Gehe ich jetzt mal von aus. Also ich verstehe sowieso nicht, warum es irgendwie Spiele gibt, wo das dann nicht einfach als Option einstellbar
ist. Bei der Xbox sagen sie öfter wegen Platzmangel. Also wenn viel Audio drauf ist, dann passt es irgendwie nicht auf die DVD. Bei der PS3 spätestens ist es meistens dann auch dabei.
Ja, aber selbst das könnte man doch inzwischen, ich meine, bei Steam ist es auch nicht auf der DVD, aber da stelle ich die Sprache um und dann lädt er halt die Sprachpakete runter. Und das dürfte doch eigentlich über Xbox Live auch kein Problem sein.
Ich verstehe es auch nicht. Vor allem bei ungeschnittenen Spielen. Bei geschnittenen Spielen hatte Bethesda oft die Probleme, dass eben bei Fallout zum Beispiel, ja, dass dann auch die DLCs deutsche Versionen sein müssen und so weiter. Und dann kannst du natürlich, also ich habe hier auch das neu schon mal gesagt, ich habe die UK-Version von Fallout New Vegas und die DLCs sind jetzt auf Deutsch.
Okay.
Und die halt geschnitten released werden müssen hier. Also dafür mischt sich dann. Aber bei Fable zum Beispiel haben sie ja damals auch die Sprachpakete angeboten, aber halt erst ein paar Monate später, was ich auch nicht verstehe. Aber gut, wir werden sehen. Ansonsten gibt es ja immer noch das benachbarte Europa.
Ja, also für die Sprachversionen. Ja, aber ich glaube tatsächlich auch, also das, was ich habe das auf der Gamescom.
War das denn Deutsch auf der Gamescom?
Nee, es war Englisch, aber ich habe danach dann nochmal ein Gameplay-Video gesehen mit Deutsch und ich musste sagen, das war auch im Deutschen gut synchronisiert. Also die deutsche Niveau wird ja immer besser bei Spielen. Mhm. Also das ist ja zweifelsohne so, dass man inzwischen gibt es Spiele, wo man sagen kann, okay, die kann man tatsächlich auch auf Deutsch spielen. Die haben wirklich auch gute deutsche, bekannte Synchronsprecher. Und also dieses, so wie es früher war, ist man gesagt, ach, Deutsch hat es dann der Praktikant gesprochen und so hört sich es auch an.
Ja, Elton darf zum Glück nicht mehr sprechen, nee. Aber gerade wenn ein Spiel in einem London-esken Setting spielt, möchte ich gerne schon auch das Britisch dazu hören.
Stimmt. Spielst du eigentlich Darksiders 2?
Ich habe noch nicht angefangen.
Aber es liegt okay, hier. Weil da ist nämlich ganz lustig, da triffst du nämlich diese Leute, die du triffst, die sprechen im Original, also nicht alle, aber so ein Teil von Leuten, die du triffst, einen krassen schottischen Akzent. Also das ist total witzig, weil die sprechen halt alle wie Groundskeeper Willy von den Simpsons, also der Hausmeister Willy, also mit diesem rollenden R und so eine total harte Aussprache und ist total witzig und ich habe mir eigentlich mal überlegt, okay, was sprechen die dann im Deutschen? Sprechen die da ganz normal oder haben die dann auch irgendwas, weil das ist halt so, einen schottischen Akzent kannst du halt schlecht auf Deutsch irgendwie darstellen.
Die reden dann sächsisch.
Das kann auch sein, so. Wie bei StarCraft hatten sie doch am Anfang mal dieses, dass sie dann diese.
Bei Baldur's Gate waren das damals. Da haben die Zwerge und so dann sächsisch und schwäbisch gesprochen.
Okay, passt ja.
Gut, also Dishonored freuen wir uns sehr drauf.
Mhm, in der Tat.
Und dann danke ich dir für deinen Besuch mal wieder.
Sehr gerne.
Und ich lade jetzt irgendwelche Bilder von dir hoch, damit die Leute dich bewundern können.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Die Autogrammkarten.
Die Autogrammkarte.
Bereite ich schon mal vor.
Die, wo ich aussehe wie Brad Pitt.
Genau.
Alles klar.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann, Manu.
Tschö.
Ciao.